Weg des Kreuzes, Weg der Schmerzen, Herr, du gehst nach Golgatha. Und mit wehem, bangem Herzen sagst zu Gottes Weg du ja. Ja zu Stichen, ja zu Striemen, ja zu böser Menschenspott, ja zur Einsamkeit des Leidens, ja zum bittern Kreuzestod. Herr, du trägst nicht nur die Lasten, die das Kreuz dir auferlegt, nein, die Menschen, die dich hassten, haben dir das Kreuz gesägt, haben dich ans Holz geschlagen, achteten dich nicht als Gott. Bin ich auch dabei, Herr Jesus, dann reiß mich aus dieser Not. Wenn ich auch erst heute lebe, stand ich damals doch am Weg, durch die Schuld, an der ich klebe und die auf dein Kreuz ich leg. Meine Schuld hast du getragen auf dem Weg nach Golgatha. Dafür danke ich dir, Herr Jesus, und ich sage zu dir ja. Liebe Hörerin, lieber Hörer, in seinem Buch Leid, warum lässt Gott das zu, erzählt der Journalist Peter Hane von einer fiktiven Gerichtsverhandlung. Am Ende der Zeiten hat sich eine leidgeplagte Menschheit entschlossen, Gott anzuklagen, dem es in seinem schönen Himmel so gut geht, während auf der Erde Kriege, Katastrophen und andere vielfältige Formen von Leiden herrschen. Und die Menschen verurteilen Gott zu folgender Strafe. Er soll als Jude auf die Welt kommen, weil die Juden brutal verfolgt worden sind. Er soll unehelich geboren werden, weil solche Kinder und ihre Mütter immer wieder Entehrung und Entbehrung erfahren müssen. Er soll von seinen engsten Freunden verraten und von seinen Feinden mit falschen Anschuldigungen überhäuft und schließlich grausam verspottet, gequält und getötet werden. Er soll sämtliche Arten des Leidens erdulden, die Menschen erdulden müssen. Und triumphierend schreit die Menge ihr Urteil hinaus. Aber plötzlich wird es ganz ruhig. Ein Raunen geht durch die Reihen. Betroffen laufen einige weg. Einer nach dem anderen hat plötzlich erkannt, dass Gott nicht in seinem schönen Himmel geblieben ist, sondern alle diese Leiden schon längst auf sich genommen hat, in seinem Sohn Jesus Christus, der als das unschuldige und um unserer Schuld willen gemarterte Opferlamm auf die Erde kam und durch das Leidenstal schritt, um uns von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen und das ewige Leben zu schenken. Soweit die Erzählung von Peter Hane. Jesus Christus hat für uns gelitten. Und dieses Leiden beginnt nicht erst am Kreuz von Golgatha. Dort findet es seine Krönung und Vollendung. Das Leiden Jesu beginnt in der Krippe von Bethlehem und endet am Kreuz vor Jerusalem. Der Weg des Erlösers führt von der Krippe zum Kreuz und vom Kreuz zur Krone. Im Folgenden versuche ich in knapper Form die wesentlichen Stationen des Leidens und Sterbens Jesu Christi zu betrachten und zu untersuchen, welche Auswirkungen dieses Leiden für uns hat. Bei einer Betrachtung dieses Weges gilt mehr als bei allen anderen Themen dieser Welt: Man kann über Gottes Taten nicht reden, ohne ihn dabei anzubeten. Dazu sollen auch die immer wieder eingeflochtenen Gedichte beitragen. Die Leiden Jesu beginnen bereits bei seiner Geburt. Seine Mutter Maria und ihr Mann Josef finden im überfüllten Ort Bethlehem keinen Wohnraum in einem Haus, in dem das Kind zur Welt kommen kann, sondern lediglich einen Stall. Der Erlöser der Welt wird unter ärmlichsten Verhältnissen geboren und in eine Futterkrippe gelegt. Viehhirten, ein damals verachteter Berufsstand, und Fremde aus Babylonien sind die Ersten, die ihm Huldigung bringen. Der Besuch der Weisen aus dem Morgenland beim jüdischen König Herodes mit der Proklamation des neugeborenen Königs der Juden löst dessen Hass und eine furchtbare Verfolgungswelle aus. Herodes, ließ alle Knäblein zu Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die da zweijährig und darunter waren. Josef und Maria müssen mit Jesus in ein fremdes Land, nach Ägypten, fliehen, aus dem sie erst nach dem Tod des Herodes zurückkehren können. So erfährt Jesus in frühester Kindheit Armut, Hass, Verfolgung, Bedrohung seines Lebens und die Flucht in ein fremdes Land. Seine Kindheit war keineswegs so romantisch, wie es im Lichte heutiger Krippendarstellungen erscheinen möchte. Und die Leiden gingen weiter. Nach seiner Taufe im Jordan, ungefähr in seinem 30. Lebensjahr, wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Immer wieder ist der Teufel bemüht, ihn von seinem Weg der Erlösung abzubringen. Dies beginnt in der judäischen Wüste, wo ihn der Teufel zu billigen Schauwundern verleiten möchte, zum Beispiel Steine zu Brot zu machen oder sich vom Tempel zu stürzen, und wo der Teufel ihm angeblich alle Macht der Welt geben will, wenn er ihn anbetet. Dies setzt sich fort in vielerlei Angriffen der Gegner Jesu gegen ihn, aber schmerzlicher noch in der Versuchlichkeit seiner Freunde und Jünger, unter denen ihn der führende Jünger Petrus sogar von seinem äußeren Leidensweg abhalten will und ihm durch diese Versuchung und die daraus notwendige harte Antwort an Petrus inneres Leiden verursacht. Jesus muss zu Petrus sagen sogar: Geh hinweg von mir, Satan! Und das Leiden Jesu endet dann schließlich auf Golgatha, wo der Teufel Menschen sprechen lässt: Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Die letzte und extremste Versuchung Jesu Christi durch Satan. Aber Jesus hält stand. Unter den weiteren vielfältigen Leiden Jesu Christi vor der eigentlichen Passion am Kreuz auf Golgatha seien noch die folgenden kurz erwähnt. Er wird in Nazareth, der Stadt, in der er aufgewachsen war, abgelehnt. Er erfährt auch in anderen Gegenden neben Liebe und Zuspruch Ablehnung und Verspottung. Etliche Führer der verschiedenen religiösen Gruppierungen in Israel reagieren mit Eifersucht und Hass auf seine Worte und Taten, auf die Zeichen und Wunder, die durch ihn geschehen. Manche unterstellen ihm sogar, dass er durch den Herrscher der Dämonen die Dämonen austreibe und tun ihm damit bitteres Unrecht. Jesus empfindet Mitleid mit den Menschen, die zu ihm kommen, denn sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, und auch Mitleid mit solchen Verirrten bedeutet Leiden. Jesus prophezeit seinen Jüngern den gleichen Hass und die gleiche Verfolgung, die er erdulden muss. Jesus muss erleben, wie sich das Wort des Propheten Jesaja über die Verstockung der Menschen erfüllt: Hören werdet ihr und nicht verstehen. Leiden. Und auch Leiden, indem er erfährt, dass sein Wegbereiter Johannes der Täufer enthauptet wurde. Jesus muss auch manches allzu Menschliche bei seinen Jüngern und denjenigen, die ihm gerne nachfolgen würden, miterleben, zum Beispiel Rangstreit, Mutlosigkeit, Halbherzigkeit und ähnliches. Und er muss seinen Jüngern sein Leiden, seinen Tod und das Auftreten falscher Christusse und falscher Propheten voraussagen. Leiden. Je mehr Jesus Christus sich Jerusalem, dem Zentrum der religiösen Welt früher und heute, nähert, umso mehr steigern sich seine Leiden. Nicht auf einem Schlachtross wie die Imperatoren jener Tage, sondern auf einer Eselin reitet er in Jerusalem ein, was seine Demut, aber auch seine Sanftmut, Leidensbereitschaft und Verletzbarkeit symbolisiert. Als er den Tempel betritt, leidet er darunter, dass die Händler daraus eine Räuberhöhle des Mammons gemacht haben, und treibt sie hinaus. Der verdorrte Feigenbaum symbolisiert sein Leiden über das Volk, das keine Frucht bringt und gerichtsreif ist. Die heftigen Auseinandersetzungen mit den hohen Priestern und Ältesten, den Pharisäern und Sadduzäern im Tempel, gipfeln in dem Klageschrei des Heilands: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Nun bleibt nur noch die Ankündigung des Gerichts. Der Herr sagt: Siehe, euer Haus soll Wüste gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Gottes Plan muss sich erfüllen. Herr, du nimmst den Tod in Kauf. Du ziehst nach des Vaters Willen nach Jerusalem hinauf. Freunde werden dich verlassen. Einer gibt sich Satan hin. Dich, den Retter, wird man hassen und vor die Gerichte ziehen. Quälen, jagen, geißeln, plagen und verspotten wird man dich. An das Kreuz wird man dich schlagen, dass dein Wort erfülle sich. Doch der Tod kann dich nicht halten. Du wirst herrlich auferstehen, und die teuflischen Gewalten müssen in die Hölle gehen. Jesus, dir sei Lob gesungen, dass du diesen Weg nicht scheust und mich aus den Dämmerungen meiner Sündennot befreist. Dir will ich mich ganz ergeben, dass dein Wille mich regier. Ewig, ewig wirst du leben. Ewig lebe ich mit dir. Das Passionsgeschehen im engeren Sinne beginnt mit dem Tötungsbeschluss der Hohepriester und Schriftgelehrten, der Salbung Jesu und dem Verrat des Judas Ischariot. Welches Leiden muss es dem Heiland bereitet haben, sich von einem Jünger aus dem engsten Kreis der 12 Apostel verraten zu sehen, der zudem keinen Raum mehr zur Buße fand? Aber nicht nur Judas hat versagt, sondern auch Simon Petrus, der den Herrn dreimal verleugnete. Erst durch die dreimalige Frage nach der Liebe zu Jesus und die Bestätigung dieser Liebe konnte dieser nach der Auferstehung Jesu wieder in seinen Dienst eingesetzt werden. Welches Leiden auch, dass Jesus dies alles im Voraus wusste und seinen Jüngern voraussagen musste, wie einsam er sterben würde. Er sagt: In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Das Zerbrechen des Leibes und Vergießen des Blutes Jesu wird beim Passamahl am Vorabend der Kreuzigung vergegenwärtigt. In der Nacht im Garten Gethsemane durchleidet der Heiland vor seinem leiblichen Tod bereits die seelischen Todesqualen. Seine Seele ist betrübt bis an den Tod. Er bittet seinen himmlischen Vater im Blick auf sein Leiden und Sterben: Ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und sein Schweiß rinnt wie Blutstropfen. Wie dein Sohn einst in dem Garten dir, o Gott, gehorsam war, will auch ich auf dein Wort warten und dir folgen ganz und gar. Sieh, mein Wünschen und Begehren stammt aus einem bösen Herz. Du kannst diesem Wünschen wehren und es wenden himmelwärts. Herr, schließ meinen Eigenwillen ganz in deinen Willen ein. Lass, was du willst, sich erfüllen. Mache all mein Sehnen rein. Lehre mich, auf dich zu schauen, dich um Führung anzuflehen, deinen Wegen zu vertrauen und mit dir ans Ziel zu gehen. Wie muss den Herrn die Verlogenheit seines Verräters Judas schmerzen, der ihn in Gegenwart seiner Peiniger mit einem Kuss begrüßt? Aber ebenso die unüberlegte Reaktion des Petrus, der meint, mit Waffengewalt das Geschehen aufhalten zu können und seinen Gang ans Kreuz zu verhindern und der damit in diesem Moment wiederum unbewusst zum Werkzeug des Satans wird. Welche Demütigung muss der Herr vor dem jüdischen Hohen Rat und König Herodes erleben, wo trotz seiner zahlreichen Worte und Taten, Zeichen und Wunder seine Gottessohnschaft in Frage gestellt wird, wo falsche Zeugen gegen ihn auftreten und er Spott und Hass, Geißelhiebe und Verachtung erdulden muss. Welche Verkehrung der Tatsachen, dass das aufgehetzte Volk ihm, dem reinen und unschuldigen Gottessohn, einen Verbrecher vorzieht und beim römischen Statthalter Pilatus dessen Freilassung fordert, während es über Jesus ausruft, kreuzige ihn. Welche Ungeheuerlichkeit schließlich, dass man ihn zwischen zwei Verbrechern kreuzigt, gerade so, als sei er einer von ihnen. Die Kreuzigung selbst gilt als die grausamste Todesart. Im Lexikon zur Bibel von Fritz Rienecker wird sie unter dem Stichwort Kreuz folgendermaßen beschrieben. Bei der Annagelung wurden die Nägel zwischen den Knochen der Handgelenke hindurchgetrieben und verursachten unerträgliche Schmerzen der verletzten Nerven. Den Aufgehängten quälten furchtbarer Durst und rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber und Angstzustände. Die Hängelage verursachte Atemnot, und der Verurteilte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich, gestützt auf den Nagel durch die Füße, vorübergehend aufrichtete. In abwechselndem Senken und Heben des Körpers, in Atemnot und Atemschöpfen, vollzog sich der Todeskampf, in dessen Verlauf es zu Flüssigkeitsansammlungen in Brust- und Bauchhöhle kam. Soweit diese Beschreibung. Am erschütterndsten bei der Kreuzigung Jesu ist, neben den körperlichen und seelischen Qualen der Verspottung und Versuchung vom Kreuz herabzusteigen, am erschütterndsten ist der Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Ausdruck völliger Einsamkeit und Verlassenheit durch Gott den Vater, die der Gottessohn stellvertretend für uns durchlitt. Aber gerade indem Jesus Christus alle diese Leiden auf sich nahm, erwirkte er am Kreuz auf Golgatha als dem Höhepunkt seiner Selbsthingabe und seines Leidens den Sieg und die Erlösung. Siehst du die Hände, durchbohrt und ans Holz geschlagen, Hände, die halfen, jetzt hilflos und klein. Hörst du die Stimme, gebrochen von Schmerz und Plagen, Stimme der Liebe, stirbt einsam allein. Siehst du die Tränen, die Jesus um dich vergossen, Gottes Erbarmen wird dir nun zuteil. Siehst du das Blut, das am Kreuze für dich geflossen, in diesem Blut ist Erlösung und Heil. Suchst du die Antwort auf Zweifel und Schuld und Fragen, hinter dem Kreuz ist der Eingang zum Licht. Willst du dein Leben jetzt ganz neu mit Jesus wagen? Nimm seine Hände und fürchte dich nicht. Welches sind nun die Auswirkungen des Leidens und Sterbens Jesu Christi, des Sohnes Gottes, für uns? Die Auswirkungen lassen sich im Wesentlichen in drei Punkten zusammenfassen. Erstens, Versöhnung mit Gott dem Vater. Zweitens, Sühne für die Sünde und drittens Befreiung von der Macht des Teufels, der Sünde und des Todes. Zum Ersten Versöhnung mit Gott dem Vater. Da sich der Mensch seit Anbeginn der Menschheit von Gott losgesagt hat, sein eigener Herr sein und seinen eigenen Weg ohne Gott gehen möchte, ist er von Natur aus von Gott getrennt. Ein tiefer Graben, ja, Feindschaft zwischen Gott und dem Menschen ist entstanden. Aus eigener Kraft kann kein Mensch diesen Graben überbrücken und Versöhnung stiften. Hierzu war nur Jesus Christus, der vom Vater gesandte, vollkommene und reine Gottessohn in der Lage, der gehorsam war bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. In ihm als dem Gekreuzigten und Auferstandenen reicht uns Gott der Vater die Hand, um wieder Gemeinschaft mit ihm zu haben und einmal ewig bei ihm zu leben. Jetzt gilt, wenn wir nun versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Die zweite Auswirkung ist die Sühne für die Sünde. Die Voraussetzung für die Versöhnung mit Gott dem Vater und ein ewiges erfülltes Leben ist die Sühnung der Sünde. Sünde ist, wie schon erwähnt, Gottesferne, Feindschaft gegen Gott mit den daraus folgenden Verfehlungen, bösen Taten und Unterlassungen des Guten. Die Sühnung, die Wiedergutmachung dieser Sünde, kann nur durch ein vollkommenes Opfer erfolgen, welches die Sünde hinwegnimmt und den Menschen grundlegend reinigt und erneuert. Dieses vollkommene und stellvertretende Opfer für den Menschen, der Mensch ist aus eigener Kraft hierzu nicht fähig, dieses vollkommene Opfer hat der Gottessohn Jesus Christus durch sein Leiden und Sterben vollbracht. Er konnte uns erlösen, weil er Gott ist. Und er wurde Mensch, damit er mitleiden konnte mit unserer Schwachheit. Er wurde versucht wie wir, blieb aber ohne Sünde. Als einziger ohne Sünde. Und deshalb gilt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Er selbst hat unsere Sünden hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Die dritte Auswirkung ist die Befreiung von der Macht des Teufels, der Sünde und des Todes. Auch das ist am Kreuz auf Golgatha geschehen. Dort hat Jesus Christus für uns den Sieg über den Satan errungen und damit auch über die Macht der Sünde, die vom Satan eingeflößt und angestachelt wird, und über die Macht des Todes, welcher der Lohn der Sünde ist. Dieser Sieg wurde durch die Auferstehung Jesu Christi vollendet, besiegelt und in Kraft gesetzt. Zwar kann auch der Christ immer noch von Sünde angefochten werden, aber er darf sich auf der Seite des Stärkeren, des Siegers wissen, auf der Seite des Gottessohnes Jesus Christus, der ihn stärkt und hindurchträgt bis zur Vollendung in der himmlischen Herrlichkeit. Denn dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Freilich, dieser Sieg entfaltet seine Wirkung nur für diejenigen, die ihn für sich in Anspruch nehmen, das heißt, die an Jesus Christus als ihren Erlöser und Herrn glauben. Mögen doch alle, die dies hören, diesen Schritt tun und zu Jesus gehören. In einem Gedicht, das meine Frau aus Kasachstan mitgebracht hat und das ich bearbeiten durfte, wird das Geschehen um Golgatha mit folgenden Worten beschrieben. Einst ging zur Schädelstätte der traurig lange Zug, voran der stille Dulder das Holz des Kreuzes trug, und hinter ihm die Frauen, sie haben viel geweint. Maria, o Maria, wie trugest du dein Leid? Da bricht der Herr zusammen, vom Blutverluste schwach, den Frauen, die ihm folgen, entfährt manch wehes Ach. Man reißt ihn in die Höhe, man treibt ihn scheltend an, er kann das Kreuz nicht tragen, der todesmatte Mann. Da kommt ein Mann vom Felde, der will wohl heim zur Stadt, den zwingen sie zu tragen, das Kreuz so rau und hart. Voll Dank und stiller Bitte nimmt ihn der Heiland wahr, so wird erreicht der Richtplatz, der Hügel Golgatha. Da werfen sie ihn nieder, aufs Kreuzholz hingelegt, das Haupt am Mittelbalken, die Hände ausgestreckt. Da trifft die Hände und Füße ein wucht'ger Hammerschlag, wie dies das Herz des Vaters so schmerzlich treffen mag. Da hängt er an dem Kreuze, hochragend aufgericht, und aus des Dulders Augen ein Strahl der Sonne bricht. Er sieht die Henker unten, wie nach dem Werk sie ruhen. Vergib doch, o mein Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Das hört am andern Kreuze der eine Schächer an. Wie für die Henker beten kann dieser stille Mann? Da fällt es ihm wie Schuppen von seinen Augen gleich. O Herr, gedenke meiner, wenn du kommst in dein Reich. Da schaut der Herr den Schächer wohl an mit frohem Blick. Ein Menschenherz gewonnen, o welch ein großes Glück. Ich sage dir gewisslich, du gehst noch heute ein, du wirst mit mir zusammen im Paradiese sein. Doch höher, immer höher empor die Sonne steigt, der Dulder hängt am Kreuze, im Sonnenbrand und schweigt. Da ringt von seinen Lippen der bange Ruf sich los. Mich dürstet, tönt die Stimme, nicht nach Erquickung bloß, nach Menschenseelen dürstet er in des Kreuzes Pein. Sie sollen ihm zum Troste im bittern Sterben sein. Man reicht ihm da zum Munde auf einem Rohr den Schwamm, und weiter hängt er schweigend am harten Kreuzesstamm. Da fällt sein Auge nieder, wo seine Mutter steht, da nun das Schwert, das Scharfe, ihr durch die Seele geht. Daneben steht der Jünger, den er so sehr geliebt, nun er die arme Mutter dem Jünger übergibt. Johannes, spricht er freundlich, nimm sie zur Mutter an. Und zu der Mutter wendet das blutge Haupt er dann und spricht zu seiner Mutter mit innigem Liebeston: O Weib, sieh, der hier steht, ist fortan nun dein Sohn. Doch was ist das? Die Sonne verliert ihren Schein, die Welt durchdringt ein Beben. Sag an, was mag das sein? Und um das Kreuz sich lagert Nacht, schwarze Finsternis. Da plötzlich laut und klagend ein Schrei die Nacht durchbricht: mein Gott im Himmel, warum verlässt du mich? Der Ruf durchdringt das Dunkel, so weh, so schauerlich. Da hat der Feind, der Satan, den letzten Stoß geführt, ob nicht in seinem Glauben der Herr noch irre wird. Doch Jesus klammert flehend sich an den Vater an: Und wenn ich auch nichts sehen und auch nichts fühlen kann, mein Gott, doch bist und bleibst du. Und wenn du mich verlässt, ich halte doch im Glauben an dir, mein Gott, mich fest. Und wieder lagert schweigend sich um das Kreuz die Nacht. Da tönt vom Kreuze jubelnd der Sieg: Es ist vollbracht. Vollbracht das Werk, das Schwere, durch Jesu Opfertod. Nun kann der Heiland sterben. Vorüber ist die Not. In deine Hände, Vater, befehl ich meinen Geist. Ein Strahl der Sonne wieder sich durch die Wolken reißt. Nun ist die Nacht der Sünden für immer da vorbei, seit Jesus ausgerufen am Kreuz den Siegesschrei. Nun brauchen wir zu beben vor Tod und Teufel nicht. Wer glaubt, der wird bewahret vor Hölle und Gericht. Ihr Menschen und ihr Engel, singt jubelnd, was geschah. Erlösung ist erworben am Kreuz auf Golgatha. 1975 in der Südsee. Ein Schiff ist unterwegs zu den vergessenen Inseln fernab jeder Zivilisation. Nach langer Fahrt möchte es an einer Insel anlegen. Da tauchen plötzlich zerlumpte Männer auf. Schüsse fallen. Die Schiffsbesatzung fragt sich, was da los ist. Woher haben die Männer diese Waffen? Nach längerer Bemühung gelingt es, sich zu verständigen. Und dann stellt sich heraus, die Männer auf der Insel sind japanische Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg dorthin beordert wurden. Jetzt im Jahr 1975 sind sie immer noch auf der Insel und meinen, der Krieg dauere noch an. Endlich kann sie die Mannschaft des Schiffes davon überzeugen, dass der Krieg vorbei ist. Legt doch die Waffen nieder, es ist Frieden, es ist seit 30 Jahren Frieden. Lieber Freund, vielleicht geht es Ihnen wie diesen japanischen Soldaten. Sie denken, es ist Krieg, und in Wirklichkeit ist schon lange Frieden. Ich rede jetzt nicht vom politischen Frieden, der ist noch keineswegs gesichert. Ich rede vom geistlichen Frieden, vom Frieden mit Gott. Ich weiß nicht, welche Vorstellung Sie von Gott haben. Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die denken, es darf keinen Gott geben. Meine Schuld ist so groß, dass ich vergehen müsste, wenn Gott mich sähe. Sie spüren im tiefsten Grund ihres Herzens, dass ihre Sünde eine Kriegserklärung an den lebendigen und heiligen Gott ist. Ihr Geiz und ihre Lüge, ihre Hurerei und ihre Völlerei, ihr Diebstahl und ihr Ehebruch, ihr Aberglaube und ihr Unglaube. Für sie wäre Gott nur ein Richter, der ihre Schuld bestrafen würde. Nein, dann lieber keinen Gott. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich bin so gut, ich bin so gerecht, ich brauche keinen Gott, der mir Sünden vergibt. Tue Recht und scheue niemand, das ist mein Motto. Und dabei merken diese Menschen nicht, dass gerade diese Haltung die Wurzel der Sünde ist, die Haltung des Hochmuts, der Selbstgerechtigkeit, des Versuchs, sich selber an die Stelle Gottes zu setzen und zu sagen, Gott ist überflüssig. Auch das ist eine Kriegserklärung an Gott. O, könnten diese Menschen doch mit dem Kirchenvater Augustinus ausrufen, Herr, unruhig ist mein Herz in mir, bis es Ruhe findet in dir. Lieber Freund, diese Ruhe ist ermöglicht. Dieser Friede ist geschaffen. Es ist Frieden gemacht am Kreuz auf Golgatha. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, lesen wir in Römer 5, Vers 1. Wie kam dieser Friede zustande? Vor 2000 Jahren, wir haben es bereits gehört, sandte Gott seinen Sohn in die Welt. Er wurde in ärmlichen Verhältnissen in einem Stall geboren. Er war wirklicher Mensch und doch anders als alle Menschen. Er war Mensch und Gott zugleich. Er predigte vom Reich Gottes, tat Wunder und machte Kranke gesund. Vor allem aber unterschied er sich von allen Menschen darin, dass er völlig ohne Sünde war. Gott sandte und erwählte ihn als das unschuldige Opferlamm, das die Sünden der Welt auf sich laden sollte. Obwohl er ohne Schuld war, wurde er wie ein Verbrecher verurteilt und ans Kreuz genagelt. Der Unschuldige starb für die Schuldigen, um die Schuldigen zu erlösen. Das Kreuz, an dem er hängt, ist eigentlich unser Platz. Er war unschuldig, wir sind schuldig. Er war rein, wir sind unrein. Er kam aus dem Lichtreich seines himmlischen Vaters, wir sind verstrickt in die Finsternis unseres Herzens. Auf uns ruht Gottes Zorn zurecht. Aber er, Jesus Christus, hat Gottes Zorn von uns abgewendet, als er am Kreuz stellvertretend für uns starb. Er hat uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Und er lädt jeden von uns, Sie und mich, ein, diese Versöhnung, diesen Frieden mit Gott in Anspruch zu nehmen. Wie geschieht das? Es geschieht durch den Glauben, durch das völlige Vertrauen auf Jesus Christus und seinen Opfertod am Kreuz. Durch den Glauben haben wir Zugang zum Vater und Frieden mit Gott. Durch den Glauben erkennen wir, dass wir durch das Kreuzesopfer Jesu vom Zorn Gottes befreit sind. Durch den Glauben wird sein Tod unser Tod. Durch den Glauben wird seine Auferstehung unsere Auferstehung. Der Glaube an den Sohn Gottes und an seine Tat für uns öffnet uns die Tür zum Himmel. Ja, es ist wahr. Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott ist nicht nur der Richter, der Sie und mich völlig zu Recht verurteilen kann. Nein, er ist auch und in erster Linie der Retter, der uns zuruft, kehrt euch zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Und der uns verspricht, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Selig sind die Menschen zu nennen, deren Gewissen so von Gottes Geist angerührt wird, dass sie weinen über ihre Sünden. Umso mehr werden sie strahlen vor Freude, wenn sie die Erlösung im Glauben erfassen. Wenn wir über den Frieden mit Gott reden, dann dürfen wir die Anfechtung nicht verschweigen, welcher der Glaube ausgesetzt ist. Der Friede am Kreuz ist geschlossen, aber hier auf Erden ist oft wenig davon zu spüren. Im Gegenteil, gerade das Leben als Christ bedeutet in der Regel vermehrten Kampf. Wer sich offen zu seinem Glauben an Jesus Christus bekennt, muss vielerorts mit dem Spott seiner Kollegen, Mitschüler oder Familienangehörigen rechnen. In zahlreichen Ländern werden Christen um ihres Glaubens willen verfolgt. Innerlich ist der Glaubende von mancherlei Verzagtheit, Zweifeln und Schicksalsschlägen angefochten. Die Bibel spricht hier ganz realistisch von der Trübsal oder Bedrängnis, in welche Sie und ich als Christ kommen können. Und doch kann die Bedrängnis für einen Menschen, der an Jesus glaubt, durchaus positive Folgen haben. Sie macht geduldig, sie erprobt den Glauben, sie läutert und stärkt ihn. Sie lenkt den Blick auf die zukünftige Herrlichkeit des Reiches Gottes, in dem alles Leid einmal ein Ende haben wird. Und die Trübsal, die Bedrängnis, lehrt, auf den zu hoffen, der die Schar seiner Erlösten in dieses Reich des ewigen Friedens führt, Jesus Christus, Gottes Sohn. Das meint der Apostel Paulus, wenn er schreibt: Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römerbrief, Kapitel 5. Friede mit Gott ist ein Friede, der sie und mich dann noch trägt, wenn äußerlich alles zerfällt. Es ist ein Friede gegen den Augenschein, ein Friede, der tief in das Herz eingewurzelt ist, ein Friede, der von innen nach außen strömt und der seine Kraft doch von ganz außen empfängt, von Gott, unserem Schöpfer, der uns in seiner unbegreiflichen Liebe als seine Kinder annehmen möchte. Kennen Sie diesen Frieden, diese Geborgenheit in Gott? Wenn nicht, dann lassen Sie sich doch mit ihr beschenken. Nehmen Sie Jesus Christus als Ihren Herrn und Heiland im Glauben an. Die Begebenheit, von der ich vorhin erzählte, ereignete sich in der Südsee. Die dramatische Geschichte, die ich an das Ende meiner Ausführungen stellen möchte, hat sich auf dem Atlantischen Ozean zugetragen. Im Jahre 1874 befindet sich die Frau des Chicagoer Rechtsanwalts Horatio Spafford zusammen mit ihren 4 Kindern auf einem Dampfer zwischen Nordamerika und Frankreich. Plötzlich geht eine Erschütterung durch alle Wände. Der Dampfer ist mit einem Segelschiff zusammengestoßen und beginnt zu sinken. Frau Spafford kniet mit ihren Kindern nieder und befiehlt sie der Fürsorge Gottes an. Wie durch ein Wunder wird sie selber, auf dem Meer schwimmend, von einem Matrosen gerettet. Alle 4 Kinder aber kommen ums Leben. Nach 10 Tagen erreicht Frau Spafford in Cardiff das Land und telegrafiert ihrem Mann: Allein gerettet. Dieses schwere Schicksal trieb die leidgeprüften Eltern nicht von Gott weg, sondern näher zu ihm hin. Nicht aus eigener Kraft, aber geborgen in Gottes Liebe, konnte Horatio Spafford einige Zeit nach dem schrecklichen Ereignis ein Lied schreiben, das um die Welt ging und hunderttausende Menschen getröstet hat. Die Worte dieses Liedes lauten: wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm, meine Seele lobpreise den Herrn. Nun lebe ich in Christo für Christum allein, sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein, meine Seele ist selig im Herrn.